Shalom Bracha. Und zwar werden wir heute mit einer sehr interessanten Frage anfangen. Und zwar ist es eine wahre Geschichte. Es geht um eine Familie, die leider einen Sohn hatte, der bei dem beide Nieren nicht funktionieren konnten. Und er brauchte unbedingt eine Transplantation von einer Niere von jemand anderem. Und seine Mutter hat sich erklärt, hat sie bereitgestellt, ihre Niere zu spenden. Und zwar brauchte er die rechte Niere. Und nachdem man alle Tests gemacht hat, hat sich herausgestellt, dass ihre Niere dafür geeignet wurde, wäre. Und zwar hat man einen privaten Arzt engagiert, um diese komplizierte Operation durchzuführen. Und nach der Operation hat es sich herausgestellt, dass der Arzt hat einen schlimmen Fehler gemacht. Er hat anstelle der rechten Niere die linke Niere rausgenommen. Und es war ein großer Schock für die ganze Familie. Und diese Frau hat den Arzt zu einem Besten, zu einem Gericht, zu einem jüdischen Gericht gerufen, um ihn zu verklagen, um ihr Schmerzengeld zu zahlen. Der Arzt, es tat ihm sehr leid und er hat sich mehrmals entschuldigt, aber die Sache war, dass diese Fehler, man konnte ihn nicht rückgängig machen. Nachdem die Niere zu der Lab, zu einer Untersuchung geschickt wurde, zu einem Labor, hat man dort, nachdem man sie verschiedene Tests gemacht hat, hat man gesehen, dass die Niere schon von den Krebszellen angegriffen wurde. Und eigentlich, die Mutter hatte Krebs in dieser Niere und sie wurde schon sehr ziemlich weit davon betroffen. Und diese Niere musste sowieso entfernt werden. Und noch mehr, durch Hashgacha Protis, ich meine, Baruch Hashem, Gott sei Dank, wäre die andere, die rechte Niere rausgenommen, entfernt worden. Wäre später die andere Niere ganz zerstört gewesen und das wäre könnte zu dem Tod der Mutter führen und das war eigentlich dieser Fehler war ein Fehler der ihr Leben gerettet hat. Aber wie wir es wissen, wenn es um Geld geht, machen Menschen oft sehr seltsame Entscheidungen und es werden sehr geblendet. Und die Frau, diese Mutter, hat sich war nicht davon irgendwie beeindruckt und hat sich nicht davon abgehalten, das Gericht weiterzuführen. Dass der Arzt, sie hat gesagt, ich habe der Auftrag von dem Arzt war, die rechte Niere zu entfernen. Und er hat die linke entfernt, damit für diesen Fehler muss er mir trotzdem zahlen. Und das ist, wir sehen, das ist eine schreckliche Sache, dass man die Möglichkeit hat, sieht, von anderem das Geld rauszukriegen. Geht das so weit, dass man eigentlich nicht sieht, dass dein Leben von diesem Fehler gerettet wurde. Das ist auch das Thema von heute. Aber was ist weiter geschehen? Der Arzt hat sich, als er sich davon erholt hat, die Tatsache ist, dass diese Niere entfernt werden sollte. Und er hat eigentlich das Richtige gemacht. Obwohl es ein Fehler ist, muss die Frau ihm für diese Operation zahlen. Weil er hat ihre kranke Niere entfernt. Damit haben wir hier zwei Fragen. Eine Frage ist, muss der Arzt der Frau dafür zahlen, dass er den Fehler begangen hat? Und die zweite Frage ist, nein, vielleicht das Gegenteil. Die Frau sollte dem Arzt für die, diese gelungene Operation zahlen. Als Rabbi Eliashiv und Rav Yitzchak Zilberstein diese Frage gestellt wurde, kam es zu der folgenden Antwort. Und zwar, der Arzt muss nicht zahlen. Warum nicht? In dieser Situation hat er das Richtige gemacht. Jeder von uns ist, hat das Gebot, hat die Mitzvah, das Leben von anderen zu retten. In dieser Situation musste die linke Niere entfernt werden. Obwohl seine Kavanah, seine Absicht war nicht ihr Leben zu retten und nicht, er wusste gar nicht was, aber die, wir gehen hier nach der Meise, nach dem, was er getan wurde. Und das, die Reihe, die, Proof, der Beweis davon ist, liegt in der Gemara von Menachos, Samuk Dalet, Amud Alef. Der Talmud bespricht dort einen Menschen, der vergessen hat, dass es heute Schabbat ist, oder wusste nicht, dass man am Schabbat nicht fischen darf. Ein Fisch zu fangen ist ein Verbot, weil man damit sein Leben den Fisch tötet. Und er ist fischen gegangen. Jedes Mal, dass man ein Verbot unabsichtlich am Schabbat begeht, bricht, muss er ein Korban, ein Opfer bringen, ein Chattes, ein Sündenopfer. In unserem Fall, als er fischen gegangen ist, ist er mit dem Netz von nicht nur ein Fisch, sondern auch ein Baby, das vorher in den Fluss gefallen wurde, ist er mit dem Fisch auch ein Baby nach oben, also raus aus dem Wasser raus, aufgefangen und damit das Baby gerettet. Seine Absicht war Fischen. Er hat nicht davon gewusst, dass er ein Baby liegt. Aber rausgekommen ist, dass er ein Baby gerettet hat. Wenn man ein Baby rettet, muss man keinen Korban und kein Opfer bringen, sondern das Gegenteil. Man kann das war eine große Mitzvah, ein großes Gebot. Aber die Frage ist, gehen wir hier nach der Absicht, und die Absicht war, einen Fisch zu fangen, oder wir gehen nach der Meise, nach dem, was daraus gekommen, rausgekommen ist, und rausgekommen ist, Pikuach Nefesh, ein Leben zu retten. Und das darf man, das ist nicht nur erlaubt, aber das muss man auch am Schabbat tun. Und es gibt ein Machlokes, es gibt zwei Meinungen in der Gemara. Rabba sagt Potter, er muss kein Opfer bringen. Und Rabba sagt, er ist Chayef, er muss ja ein Opfer bringen. Der Talmud, der Rambam und der Shulchan Aruch sagen, dass in diesem Fall geht man nach der Maase, nach der Tat, was er gemacht hat, und er ist Potter, er muss kein Korban, kein Opfer bringen. Wir sehen hier, wir gehen nach der Tat, wir gehen nicht nach der Absicht, was man machen wollte, aber was rausgekommen ist. Und deswegen sagte Blaschew auch hier in unserem Fall, weil der Arzt das Richtige gemacht hat am Ende, obwohl seine Absicht war nicht die Frau zu retten, aber er hat seine Frau ja gerettet, musste kein Schmerzengeld zahlen. Und auch, weil die Frau davon nennen, sie hat davon sie hat am Ende davon profitiert, und deswegen muss sie ja für die Operation zahlen, aber wenn sie prüfen kann, dass sie keinen privaten Doktor, keinen privaten Arzt für diese Nierenentfernung genommen hätte, dann müsste sie nicht zahlen, weil das wäre dann die Versicherung, zahlt das dafür sowieso. Aber da sie jetzt in unserem Fall ja einen Arzt, privaten Arzt genommen hat, muss sie wirklich einen guten Beweis dafür bringen, dass sie nicht in ihrem Falle das nicht gemacht hätte. Aber was wir davon sehen, dass zwei Sachen. Eine ist, dass wie Menschen von Geld in Geldfragen geblendet werden. Und zweite Sache ist, dass wir in vielen Areas, Gebieten in vielen Bereichen nach der Tat gehen und nicht nach der Kavanah, nicht nach der Absicht. Deswegen viele Tzaddikim, viele gerechte Menschen und viele Gedolei Hador, viele der wichtigsten Rabbiner in der Generation haben immer sich damit beschäftigt, Menschen zu helfen. Sie haben sich nicht nur mit den theoretischen Fragen und in den Torah-Bereichen, die mit Themen, die mit der Theorie sich bezogen, sondern sie haben stundenlang, tagenlang, wochenlang sich mit Menschen engagiert und auseinandergesetzt, um ihnen zu helfen. Warum? Ein Rabbiner hat das so zusammengefasst. Er sagt, wenn ich lerne meine Torah, es gibt drei Amudim, drei Säulen, auf denen die Welt steht. So steht es in Pirkei Avot, den Sprüchen und Vätern. Ala Torah, ala Avodah, Gmilus Chasodim. Auf der Torah, die Torah-Lehre ist eine der drei Säulen. Die Avodah, das ist die Tefillah, das Gebet, oder die Karbanot, die wir jetzt nicht haben. Und Gmilus Chasodim, das sind die guten Taten. Und der Rabbiner hat gesagt, dass meine Torah, ich weiß wirklich, der Wert meiner Torah ist nicht so viel. Weil wenn man meine Torah mit der Torah von anderen Generationen vergleicht, ist das sehr, sehr niedrig. Aber die Tefillah, das Gebet, darüber sollte man gar nicht sprechen. Und was sind schon unsere Gebete, hat er sehr bescheiden von sich gesagt. Aber bei den Gmilus Chasodim, bei den guten Taten, an den Menschen zu helfen, das kann man machen, wirklich wie Abraham das gemacht hat. Das bedeutet, dass wenn man einem hilft, das heißt, gestern war dieser ein armer Mensch hungrig und heute hat er zu essen. Gestern war diese alte Frau ohne obdachlos und heute hat sie einen Tag. Das heißt, Menschen zu helfen, man sieht, das Chesed, diese guten Taten werden für immer dort sein und die werden kommen. Das Haar, die Verdienste, die man davon kriegt, sind endlos. Es gab eine Geschichte von der Lom Jerov, der Reb Elia Meisels, als er sich mit Reb Chaim Meusel getroffen hat, ein anderer bekannter Rabbiner. Reb Chaim Meusel hat gerade ein Buch geschrieben und er hat das Buch seinem Freund geschenkt. Und Reb Meisels von Lodz, von Polen, war auch ein sehr, sehr bekannter und sehr kluger Rabbiner. Und Reb Chaim Meusel hat ihn gefragt, wann werden wir dein Buch zu sehen kriegen? Und Reb Meisels hat aus seiner Tasche einen großen Stapel von Papieren rausgenommen. Das waren Papiere, wo er für arme Menschen Lohne gekriegt hat ohne Zinsen und auch für die Hochzeiten von Jesuimim, von Waisenkindern und andere, alle diese Dokumente waren zusammen, alle diese guten Taten, die er gemacht hat, hat gesagt, das ist mein Buch. Und der Freie Mäuse, als er gesagt hatte, geweint davon, obwohl er selbst auch unglaublich viel für andere Menschen getan hat. Man soll auch sagen, dass der Arzt in unserem Fall sollte schon eine gewisse Strafe kriegen. Vielleicht sollte er seine Lizenz für ein paar Monate, also das heißt, das Recht, andere Operationen zu machen, verlieren oder eine andere Strafe. Er sollte schon Tshuva und sich Reue dafür tun, weil was er gemacht hat, war definitiv ein großer Fehler und in anderem Fall wäre das alles könnte ein schlechtes Ende haben. Aber mit Zeit an der Seite von finanzieller Seite musste nicht zahlen. Das hat auch, das erinnert mich an einen anderen Idee, die wir sehen. Der Talmud sagt, dass die Kinder von Haman von der Purim-Geschichte, lernen Torah oder auch manche sagen, die belehren Torah in Bnei Brak. Das heißt, seine Nachfahren sind jüdisch geworden und lernen Torah. Das heißt, sie haben eine wichtige Stelle in dem jüdischen Volk. Und die Frage stellt sich, wie hat Haman so einen Schuss, so einen Verdienst, dass seine Kinder, seine Nachkommen sind Talmidei Chachamim, sind Weisen, sind jüdische Waisen geworden. Sind jüdische Gelehrte geworden? Das ist unsere Frage. Der Dubna Magid gibt ein Mashal, eine Metapher, die das sehr schön darstellt. Und zwar war es ein König, hat sich aus dem Fenster das folgende Bild betrachtet. Und zwar sein Sohn war in dem nicht weit von der Straße, hat er etwas gegessen, hat einen Huhn gegessen. Und plötzlich ist ein sehr gefährlicher Knochen bei ihm in dem Hals stecken geblieben, sofort sein Leben gefährdet hat. Und er hatte keine Luft gekriegt, er ist auf den Boden gefallen, und bevor der König sich beeilen konnte, um ihm zu helfen, hat er gesehen, dass ein ganz hinterhältiger Krimineller ist vorbeigegangen und hat gesehen, wie dieser Prinz sich auf den Boden liegt und am Sterben ist, und ist dahin gegangen und hat angefangen, ihn zu schlagen und zu treten, hat sogar einen Stock genommen, hat ihn auf, und das, der König sieht das alles, als plötzlich der Prinz von dem Schreck, als er sich so erschreckt hat von diesem Menschen, hatte angefangen so stark zu schreien, dass der Knochen plötzlich nach draußen ausgesprungen ist, und das hat ihn auch gerettet. Als der König nach unten gekommen ist, am Ende hatte den Gendarmen, hatte diesen kriminellen Übeltäter schnappen lassen und zum Tode verurteilt. Das ist doch seine Chuzpa, seine Frechheit, als den Prinzen so ohne Erbarmen zu schlagen. Und man hat ihn zum Tode verurteilt und auch am Ende hingerichtet. Und die Familie von dieser Kriminelle hatte Kinder, und diese Kinder hat der König in seinen Palast, in den Königpalast genommen und um sie sich gekümmert, wie um seine Kinder. Warum? Weil diese Waisenkinder von dem Kriminellen haben sich daran erinnert, dass letztendlich hat dieser schlechte Mensch den Prinzen gerettet. Deswegen als Dankbarkeit hatte sie zu ihm. Und das ist auch passiert bei Haman. Bei Haman hat das jüdische Volk hat sich so erschreckt und so streng gebetet und sich zum Gott gerichtet und hat den Tshuva gemacht, hat Reue gemacht hat die Torah aus Liebe akzeptiert, und dieser großen Level, diese große Stufe von Reue reicht dank von Haman. Deswegen waren seine Kinder haben es verdient, zum jüdischen Volk zu überzutreten und auch zu großen Gelehrten zu werden. Und zurück zu der Frau und zu dem, was auch bei uns tagtäglich passiert. Es ist uns immer die Frage, wie wir uns die Sachen ansehen, was immer passiert um uns herum. Und besonders, wenn es uns wirklich stark angeht, die Frage ist, wie wir reagieren wird. Wie sehen, was ist unsere Perspektive, was ist unsere Ansicht dazu? Und das ist auch, das sehen wir auch bei den Miraklen, bei den Spionen, die man nach Eretz Israel, nach Israel geschickt hat, um sich dort rumzuschauen. Und die Spionen sind zurückgekommen, und 10 von 12 haben gesagt, das Land ist kein normales Land. Es ist voll von gigantischen Menschen. Die Früchte sind auch übernatürlich groß. Es ist alles so, es ist nicht normal. Das Land frisst die Menschen auf. Sie haben alles negativ interpretiert. Sie haben alles negativ gesehen. Man konnte es auch sagen, dass es ist so fruchtreich, es ist ein so ein schönes Land, das voll von Bracha, von Segen von Gott ist. Aber sie haben sich nur alles von der negativen Seite angeschaut. Das gleiche auch mit Haman. Haman hat gesagt, Haman war der reichste Mensch zu diesem Zeitpunkt. So reicher wie als Achashverosh, als der König. Deswegen hat der König auch am Ende Haman der König Achashverosh hat Haman verdächtigt, dass er auch das ganze Königreich zu sich nehmen möchte, weil er hatte so viel Einfluss, er hatte eine riesige Familie. Und was sagt er? Als er jedes Mal, dass er Mordechai sieht, dass Mordechai sich nicht im runterstellt und sich verbeugt hat, hat er sich sofort so weit, es hat ihn so betroffen, dass er nach Hause geht und sagt, dass alles, was ich habe, ist worthless, es hat keinen Wert für mich. Nur, warum? Weil da ist ein jüdischer Mensch in der Welt, der sich mich nicht unterstellt. Und weil er das gemacht hat, hat er am Ende auch alles verloren. Das gleiche sehen wir auch bei Korach. Korach in der letzten Wochenabschnitt war sehr, sehr wohlhabend. Er hatte eine viel Ehre im jüdischen Volk und er hat sehr viel erreicht. Aber er wollte mehr, er wollte der König Gottes sein, er wollte den Hohepriester sein. Er hat auch das jüdische Volk sich gegen Moschee gehetzt. Warum? Weil er sich nicht mit seiner Position zufriedengestellt hat. Er hat nicht gesehen, was er hat, er hat gesehen, was er nicht hat. Wie wir schon oft gesagt haben, der Chofetz Chaim hat seine Talmidim, seine Schüler einmal gefragt, was hättet ihr gemacht, wenn ihr an Gottes Stelle wären? Wenn du die Macht von Gott hättest, wie hättest du die Welt erschaffen und geführt, geleitet und wie hätte sie ausgesehen, wenn du die Kontrolle hättest? Die Schüler waren ein bisschen schockiert von so einer kreativen Fragestellung. Und der Chofetz Chaim hat gesagt, okay, ich werde euch sagen, was ich gemacht hätte. Chofetz Chaim hat gesagt, dass er hätte die Welt genau so gemacht, wie sie jetzt ist. Warum? Weil das hat Gott gemacht. Das heißt, wenn es jetzt so ist, wie es ist, das heißt, so sollte die Welt auch genauestens aussehen. Und diese Weltanschauung und diese Perspektive macht den Unterschied von einem glücklichen Menschen und von einem Menschen, der immer etwas findet, woran er sich stolpern kann, woran er sich was er beneiden wird. Und worauf wir uns jetzt konzentrieren möchten, ist bei den Morgensprüchen, jeden Morgen sagen wir, viele Brachot, ja, viele Segenssprüche und zwei davon wollen wir uns konzentrieren. Die eine Bracha heißt She'asa li kol tzarki. Wir sagen Baruch Ata Hashem, Hashem, du bist die Quelle von der Bracha, von dem Segen. Elokeinu Melech Olam, du bist die Herrscher der Welt. Der She'asa li kol tzarki, der mir gegeben hat, alles, was ich brauche. Ich habe genau das Potenzial, was ich in dieser Welt machen soll. Ich habe das in meinen Händen. Du hast mir jeden Tag gibst du mir alles, was ich brauche. Und die zweite Bracha später sagt ein Kamechen mit Zade Gover. Hashem, du führst meine Schritte in diese Welt und alles, was herum mich passiert, das ist kein Zufall. Es ist genau, was passiert, das ist, was passieren sollte und meine Aufgabe ist, immer das Beste daraus zu tun. Und Bezus Hashem, mit Gottes Hilfe, sollten wir uns auf diese zwei Segenssprüche jeden Morgen besonders konzentrieren. Und wenn wir den Tag so anfangen, wird auch den ganzen Tag und die ganze Woche und das ganze Leben ganz anders aussehen. Viel Erfolg. Shkoyach.